HR3. Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3.
Guten Morgen. Ja, mein heutiger Gast ist, glaube ich, vom selben Stern wie wir. Er ist stark und singt uns seine Lieblingslieder. Ist er jemand, fragt er sich nicht nur, wenn er zu Hause ist. Adel Tawil, ich glaube, Sie haben es schon erkannt, ja, ist mein Gast heute im HR3 Sonntagstalk. Ich freue mich wirklich auf ihn, denn ich habe lange hier auf ihn gewartet und wir sprechen natürlich über seine Musik, über sein neues Album, warum er im Video plötzlich weiße Haare hat, über seine Karriere, die so außergewöhnlich ist und so lange schon währt, und natürlich über seinen Erziehungsstil als neuer Papa. Muss man ja mal gucken, wie das so läuft. Ja, mein Name ist Bärbel Schäfer. Willkommen zu 2 Stunden hier im HR3 Sonntagstalk, die wir gemeinsam miteinander verbringen. Jeder kennt seine Stimme, jeder kennt seinen Namen und ich glaube, jeder von uns hat garantiert bald wieder einen seiner Ohrwürmer im Gehörgang. Mein Gast heute im HR3 Sonntagstalk heute Morgen ist ein Mann, der sowohl auf dem evangelischen Kirchentag performt, als auch Musik mit Rappern wie Sido macht. Ich freue mich auf 2 Stunden HR3 Sonntagstalk mit Adel Tawil. Guten Morgen.
Du siehst blendend aus,
entspannt.
Danke, ja.
Ich freue mich so, dich zu sehen.
Ja, ja, ich war ein bisschen krank, aber jetzt geht's mir wieder deutlich.
Achtung, muss ich Abstand halten?
Ja, nein, ich bin nicht mehr ansteckend, aber man muss dazu sagen, wenn man selber Papa geworden ist, die Kinderkrankheiten,
ja,
das sind einfach echt miese Krankheiten.
Du denkst, du bist schon ein harter Typ.
Richtig.
Und dann kommt...
Ich glaube, ich kann mich gar nicht erinnern, so erkältet, ja, und so grippal da zu liegen. Also ich bin jetzt echt vorsichtig und die Zeit kommt ja dann noch mit Kindergarten und
genau.
So.
Genau, man muss ja erstmal gratulieren, dass ihr, beziehungsweise deine Frau, alles geschafft hat mit der Geburt und dann... denkt man, sind die süß und dann greifen sie dich an.
Ja.
Vielen Bakterien.
Genau, eine ganze Armee von Bakterien. Es ist etwas anderes als vorher. Wenn ich da mal ein bisschen erkältet, das habe ich immer weggesteckt, gar kein Thema. Aber jetzt kommt es immer mit voller Brachialität.
Also richtig krank oder männerkrank?
Nein. Ich war diesmal wirklich richtig krank.
Sagt ihr immer.
Mir ging es ganz, ganz schlecht.
Ja. Oh. Nein, es ging dir so schlecht, dass du unsere Begegnung auch absagen musstest. Heute Morgen haben wir noch so Wetten gehabt und haben gesagt, okay, soll ich zu Hause losfahren? Ich habe noch mit dem Redakteur Philipp telefoniert und gesagt, ich kann hier noch ein Yui machen. Beim letzten Mal hat er abgesagt, davor war er krank. Klar, Vater geworden. Ne?
Ja, ja.
Aber diesmal
ja.
Klappt's. So, und wir feiern dein neues Album.
Ja.
Alles lebt.
Ja.
Bist du happy?
Ja,
voll. Dein wievieltes ist es schon?
Das ist jetzt mein drittes eigenes Album. Mhm. Und
was ist anders als beim ersten Mal?
Gut, das erste Album ist immer was ganz Besonderes, weil das erste Album, da weiß man noch nicht so richtig, das war ja auch nach der Zeit von Ich und Ich, was machst du eigentlich? Und dann probiert man so ein bisschen mehr aus. Und das zweite Album war schon sehr dunkel, muss ich sagen. Mhm. Da war jetzt wenig Lebensfreude zu hören, sondern eher...
Da habe ich mir schon ein bisschen Sorgen um dich gemacht.
Das war so ein bisschen... was
hast du deine Therapie da gerade beendet?
Es war da mittendrin. Ja, und danach war ja ein bisschen Zeit und dann macht man sich halt Gedanken.
Hast privat mal ein bisschen aufgeräumt.
So, ja. Und dann merkt man auf einmal, okay, nee, es geht Schritt für Schritt wieder besser. Mhm. Alles wird auf einmal geil, aber man ist misstrauisch. Man denkt so.
Obwohl ich mir das ja bei so einem Profi wie dir, der so lange schon im Geschäft ist, gar nicht denken kann, dass auch du diese leichte Sorge hast, so eine, ich nenne es mal so eine flatternde Hirnnervosität oder Herznervosität, kriege ich das hin?
Doch, mit allem. Also sowohl privat als auch beruflich. Das Leben stellt einem immer wieder neue Herausforderungen. Und klar, bei jedem Album denke ich, boah, ist das jetzt wirklich so das? Aha. Oder dann lass mal nochmal, nee, ich muss nochmal ran und so. Und aber auch privat, wenn dann alles irgendwie geil ist und du denkst, wow, jetzt hast du einfach mal eine gute Phase. Mhm. Mein Vater hat es mir immer schon gesagt. Er meinte, hey, es gibt halt die Zeiten und dann wird es auch wieder... schlechtere Zeiten geben. Das ist einfach so im Leben. Und da ist man dann ein bisschen vorsichtig.
Das stimmt. Und das Gute ist ja, wenn man etwas älter wird, lass dir das von mir sagen, dann weißt du auch, dass du diese richtig guten Zeiten auch so feierst. Ja, wenn du so ganz jung bist, wir haben uns ja auch gesehen, als du sehr jung warst.
Und du, vor allen Dingen, du siehst heute auch fantastisch
aus. Ach, Adel. Sehr, sehr nett. Aber wenn man jung ist, dann rauscht man ja auch durch so Erfolgsphasen einfach so durch und spürt das manchmal gar nicht richtig, dass... Ja. Denke ich jetzt manchmal, ich hätte das viel mehr genießen sollen.
Absolut. Ja, volles Rohr. Also wenn ich jetzt überlege, wie die Jahre mit Ich und Ich waren, und das war ja auch so das erste Mal, dass ich mir eine eigene Band hatte, und was wir alles gespielt haben, Riesenarenen und das eben als allererste Tour und was wir alles gefeiert haben. Ja. Wie wir das alles hinbekommen haben, ist mir bis heute ein Rätsel. Und man rauscht wirklich da durch. Und das erste Mal war wirklich mein Unfall, wo ich mir meinen ersten Halswirbel viermal gebrochen hatte in Ägypten beim Poolunfall. Da war ich mal raus aus dem Spiel. Also einfach Zwangspause. 6 Monate Halskrause.
Von 100 auf 0.
Von 100 auf 0. Da fängt man an, sich Gedanken zu machen. Was willst du eigentlich vom Leben?
Und das war ja eine besonders schwierige Zeit für dich. Aber das ist erlaubt, sich auch Gedanken zu machen. Hier im hr3 Sonntagstalk machen wir auch über eben vielleicht noch diesen Unfall, aber eben auch über dein neues Leben als Vater. Und wir spielen jetzt erstmal deine neue Single. DNA heißt sie. Ein Song natürlich über und an die Kinder. Aber es ist auch so eine Art Handreichung, würde ich sagen. So ein bisschen. Zu den nächsten Generationen. Was verbindet uns alles? Adel Tawil, DNA. Gleich mehr mit dir. DNA, Adel Tawil mit seiner neuen Single in hr3. Ja, Sonntagmorgen ist es gleich 20 nach 10 und während die einen von Ihnen vielleicht schon 10 Kilometer gejoggt sind, schälen sich die anderen gerade schön gemütlich aus dem warmen Bettchen. Und mein heutiger Gast ist ja Frühaufsteher, denn das hat er vor einigen Wochen schon in der hr3 Morningshow erzählt. Adel Tawil hat nicht nur einen Hund, sondern jetzt auch ein kleines Kind. Ich glaube, das hat deinen Sonntag verändert, oder?
Ja. Absolut, also das ist ein ganz normales Familienleben zu Hause, macht aber Riesenspaß. Und die Herausforderung wird jetzt sein, wie kriege ich das musikalische Leben, ich meine, wir sind alle ein bisschen ruhiger geworden, auch die Band und so.
Weniger feiern heißt es.
Weniger feiern, genau. Jeder genießt den Off-Day ne, und sagt nicht, oh, wir haben einen Off-Day. Das Off-Day ist ja immer zwischen, ne, wir spielen 3 Konzerte, dann haben wir einen Tag frei, dann spielen wir wieder 3 Konzerte.
Was hast du früher gemacht, was machst du heute?
Früher haben wir den Tag, haben wir nach dem 3. Konzert Vollgas bis nächsten Morgen, bis die Sonne wieder aufging. Ja. Ganzen Tag platt gelegen.
Ja, gar nichts gehabt vom Off-Day.
Nichts vom Off-Day gehabt. Weder Wellness noch irgendwelche Geschichten. Kein Sport, gar nichts. Und dann nächsten Tag ging es wieder weiter. Und das ist heute bei allen anders. Hat sich schon ein bisschen was geändert im Bewusstsein. Aber
guck, man braucht natürlich auch länger, bis man Alkohol abbaut, bis die Augenringe wieder weg sind.
Richtig.
Und so. Das frisst natürlich auch den Off-Day jetzt.
Das frisst jetzt, genau. Das frisst jetzt den Off-Day. Was mir so auffällt, ist, dass dieser Wechsel, also ich meine, ich stehe dann auf der Bühne und spiele da vor, keine Ahnung, 15.000 Menschen und komme nach Hause und es macht so wie so ein Lichtschalter, Klick, Windeln wechseln. Okay, das, ja, und das musst du auch noch. Und du denkst so, ey, hallo? Ich war hier gerade der absolute...
Könnt ihr mich mal bitte feiern?
Hey, könnt ihr mich... Das ist
wo ist das Catering? Da müsst ihr auch immer selber das Catering,
ja,
und
natürlich.
Das Cleaning Service.
Ja, musst du selber.
Aber bei
machen.
DNA hast du ja auch ein bisschen drüber nachgedacht. Ne? Es ist jetzt eben eine andere Zeit. Es ist der Generationswechsel, der Blick vielleicht zu den älteren Generationen.
Ja.
Was hat dein Vater, was haben deine Eltern, Großeltern dir mitgegeben? Was haben die aufgebaut? Was haben die auch auf sich genommen an Spuren, an Narben, was ihr Leben angeht? Und was gibst du jetzt weiter? Also so verstehe ich den Song.
Total. Und
nach meinem Studium der Musikwissenschaft.
Ja, sehr gut. Ja, vor allen Dingen, natürlich, der Blick, wenn man Papa wird, ist einfach ein komplett anderer. Die Perspektive ändert sich, die Prioritäten. Und man schaut, damit habe ich zum Beispiel überhaupt nicht gerechnet, habe ich überhaupt nicht nachgedacht, seine eigenen Eltern ganz anders an und bewertet das alles ganz anders. Und
magst
schaut,
du die plötzlich?
Ja, genau. Ja, also auf einmal ist dann so... Okay,
ich mochte meinen Mom dann auch plötzlich.
Ja.
Nein, und du siehst auf einmal dieses Wissen, was du ja als Teenager und danach, wenn du dir dein Leben aufgebaut hast, teilweise gar nicht brauchtest, plötzlich brauchst du das gespeicherte Wissen wieder.
Ja,
ist es
absolut.
Das?
Ja, auch das und einfach, was sie alles auf sich genommen haben. Und man wird dann echt demütig. Und meine Mutter kam ja ganz jung aus Tunesien, mein Vater aus Ägypten, sind nach Berlin gekommen, haben sich dort kennengelernt.
Neues Land, haben dich hier kennengelernt.
Richtig.
Und es war nicht nur ein Kind, du bist ja kein Einzelkind.
Nee, 3 Kinder. Also wow, da muss ich jetzt, denke ich, wie habt ihr das alles geschafft? Und uns hat es ja an nichts gefehlt. Wir hatten nicht viel Geld, aber es war alles da, was man hatte.
Okay, das heißt, jetzt ist so ein bisschen Payback-Time. Kann man auch mal was zurückgeben oder was formulieren, was man vielleicht vorher gar nicht so kapiert hat?
Ja, absolut. Also man gibt zurück und das war für mich so klar. Also ich habe denen auch so einen Lebenstraum erfüllt. Ein Haus in Ägypten am Roten Meer habe ich denen gekauft.
Hat die Mama da nicht gesagt, nee, lieber Tunesien?
Ja, natürlich. Aber Tunesien ist viel teurer.
Ah, die Immobilienpreise.
Die Immobilienpreise, dadurch, dass die ganzen Franzosen in Tunesien kaufen, ist Ägypten ist sehr günstig und wirklich
gut,
auch sehr
schön.
Gut, aber
das aktuelle Album, Alles lebt, finanziert vielleicht das Haus für die Mama in Tunesien.
Ja, genau. Mal schauen.
Mal schauen, wir wollen hier nichts versprechen. Tauchen deine Eltern auf in dem Video?
Nein, meine Eltern sind
Cousin?
Im Video. Nein, das sind alles
Bruder?
Statisten.
Alles Statisten?
Das war, wir haben es in München gedreht mit den Black Dolphins. Das sind im Moment eigentlich die Videoregisseure. Lena Meyer-Landrut, Shirin David, Nico Santos und ganz viel Hip-Hop auch. Die haben so einen ganz eigenen Style, was mich sehr freut, weil es auch mal cool ist, dass man Videoregisseure so ein bisschen in den Vordergrund.
Das heißt, du kannst dich reinfallen lassen. Die haben dir einen Vorschlag gemacht mit deinem weißen Bart, weißen Haar. Also man kann sich schon vorstellen, wie du aussiehst.
Das war ich.
Black White.
Ja, ja,
das
Black White, so, genau. Wir wollten dieses Schwarz-Weiß. Und ich hatte ja mal in der Boyband-Zeit kurz so blondierte Haare. Aber ich habe das total unterschätzt, weil wir wollten keine zweite Person. Ich wollte, dass DNA für alles stehen kann. Also es kann das Kind sein, es kann die Frau sein, es kann das Pferd sein, es kann die Natur, die Welt sein. Egal. Es geht um die vollkommene Liebe und die Verbundenheit. Und da wollte ich dann keinen zweiten Protagonisten, sondern auch du musst ja mit dir selber
im Reinen sein. Es gibt keinen zweiten Adel.
Genau.
Also das muss man auch mal sagen.
Ja,
also,
genau.
Mal.
Dann haben wir einmal weiß, einmal schwarz. Nur, was ich nicht bedacht hatte, wir hatten zwei Drehtage. Den ersten Drehtag habe ich in schwarz abgedreht. Dann 22 Uhr kam eine Koloristin extra dafür, mir meine Haare zu blondieren und mein Bart.
Boah, nerv.
Und es hat einfach mal 5 Stunden gedauert, bis die Haare blond waren.
Oh.
5 Stunden. Dann habe ich den blonden Tag abgedreht und dann zu Hause schwarz wieder alles gemacht. Und jetzt siehst du aber, dass ich glatte Haare habe.
Ja, das stimmt.
Die Locken sind weg. Die sind einfach, nach der sind die so rausgezogen worden durch das lange Färben.
Aber die kommen doch wieder, oder?
Ja, das ist, siehst du, siehst ja hier, kommt ja wieder.
So. Genau. Aber das hier an der Seite, das Weiße, ist dann noch Farbe. Das ist nicht Grauschattierung in deinem Bart, ne?
Nein, natürlich nicht.
Natürlich.
Nein, das sind die Reste, wo du einfach schlecht gefärbt.
Ja.
Was für graue Haare.
Meine
ich
Güte,
doch nicht.
Du doch nicht.
Mit 25.
Träum weiter, Adel. Wir können dich hören am 22. Januar in der Festhalle in Frankfurt. Und jetzt gibst du Musik aus deiner Zeit. Ich und ich. Vom selben Stern. Gleich mehr mit Adel Tawil und ich bin Bärbel Schäfer. Wir sind heute an diesem Sonntagmorgen beide noch nicht zusammen Gassi gegangen, aber Adel Tawil ist Hundebesitzer und ich habe das Gefühl, unsere Hunde sind ein bisschen verwandt. Beide haben ein Knickohr oder Schlappohr.
Genau.
Beide pennen gerne.
Ja.
Beide fressen gerne.
Das auf jeden Fall.
Aber dein Hund Jackie Brown hat auf Instagram mehr Follower als ich. Ich werde langsam
Ja. Also sie ist auch echt eine Diva und die Fotos, die müssen immer perfekt sein und so. Die ist auch ganz stolz auf ihre Follower.
Also du musst vorher mit ihr checken, ob du das Foto auch posten darfst.
Natürlich, absolut.
Also, und warum hast du eine Insta-Seite für deinen Hund? Erklär mir das.
Sie wollte das so. Sie war so, ey, ich will auch bei Instagram sein. Und das haben wir dann so
die
gemacht.
Die kleine Lady.
Die kleine Lady. Und da gibt es immer viel Diskussion. Ich habe ja selber mehr Follower als sie, aber ihre sind cooler. Und es ist mehr so, also die sind viel, viel treuer.
Da habt ihr so einen
kleinen
Battle jetzt.
Ja, genau, Battle. Ja, zeigt sie ihren Alltag und so.
Wo sie mitfährt, wo Backstage, wo sie abhängt und so.
Richtig
coole Lady. Aber du hast die Erfahrung gemacht, und das kenne ich ja auch, wenn man mit dem Hund in Frankfurt Gassi geht. Hundefreundliche Städte, naja, ist Frankfurt nicht gerade so. Da muss man ein bisschen raus in Hessen aufs Land.
Richtig.
Welche Erfahrung hast du gemacht?
Naja gut, also ich wurde krank. Ich habe ja mitten im Stadthotel gewohnt, wo die Fußgängerzone ist da und lag dann flach, war krank, 3 Tage im Hotelzimmer mit Hund und allem. Und dann gehe ich raus und ich meine, ich komme ja aus Berlin, bin in Berlin geboren, ne? Dann gehe ich raus und ich sehe, da sind Bäume und laufe auf die Bäume zu und dann sind die Bäume eingesperrt in Stahlgitter.
Eingegittert. Ja.
Eingegitterte Bäume. Also ich habe sowas noch in meinem ganzen Leben noch nie gesehen und der arme Hund, weil Jackie ist dann immer so ran und wurde von diesem unten, da war das auch noch so gebogen und so spitz.
Richtig fies.
Richtig fies. Und die hat dann sich gedreht und wollte hinmachen. Und ich hätte es doch weggemacht. Also ich bitte euch. Aber da dachte ich, boah, was ist hier in Frankfurt los?
Also du sagst Freiheit für die Bäume, weil
natürlich.
Die können überhaupt nicht an den Baum.
Und die sollen dann machen. Man macht es dann natürlich auch weg. Ja gut, das macht in Berlin auch nicht jeder, aber...
Aber ihr habt in Berlin diese super Typen, die auf dem Motorrad rumfahren mit diesem Hundekot-Staubsauger.
Ja, stimmt. Ja,
das haben wir hier eben nicht, deswegen klettern wir die Bäume ein. Wer wollte den Hund? Weil das ist ja nochmal eine zusätzliche Verpflichtung. Du bist viel unterwegs. Ist das so ein Relikt aus der Zeit, als du alleine on Tour warst und keine Family hattest und wolltest so eine Art mobiles Fell zu Hause haben? Oder was ist das?
Nee, das war damals von meiner letzten Beziehung. Ganz am Anfang so ungefähr. Also weil der Hund ist jetzt 12, 13 13 Jahre alt. Ja, da war ich so 2-3 Jahre mit meiner Ex zusammen und da war dann die Entscheidung, ey, komm, hier ein kleiner Hund. Und das war auch alles immer super, weil der Hund, Jackie ist wirklich so, dass sie im Auto super klarkommt und wenn ich auf Tour bin, dann liegt die neben mir oder neben dem Fahrer und chillt und dann kriegt die so einen Backstage-Pass um den Hals und dann rennt die da frei rum auf dem großen Gelände. Ja, das ist richtig gut. In Berlin
würde man dann nie machen, er wäre sofort weg.
Nee, ja cool. Das ist nicht. Gut, klar, wenn du einen Hasen oder Fuchs oder so, das ist mir letztens passiert, Berlin, Kantstraße, mittendrin, steht ein Fuchs auf der Straße. Ich konnte es gar nicht glauben.
Ein echter, oder?
Ein echter Fuchs, ja. Und Jackie,
nicht nur so ein Fuchsschwanz an so einem alten Mantel.
Nein. Ein echter großer Fuchs. Und dann ist Jackie hinterher. Das war natürlich, hätte auch schief gehen können. Ah,
bleibst du cool dann oder schreist du?
Ich schreie am Spieß. Natürlich.
Und man soll ja stehen bleiben, aber ich renne dann immer weg und denke, ich renne hinterher. Und dann bist du ja von dem Ort weg, wo der Hund weg ist.
Ja, ganz schlimm. Also da habe ich auch schon alles. Oder manchmal ist es auch so, wenn ich ihn nicht mehr sehe und ich bin in der Stadt und der ist nicht angeleint, ne? Und der ist dann irgendwo und auf einmal weg, dann rufe ich ihn auf keinen Fall. Weil das auch schon passiert, dass der dann einfach durch irgendeinen Grund ein anderer Hund oder so auf die andere Straßenseite gelaufen ist. Und wenn ich sie rufe, dann würde sie sofort wieder zurückrennen.
Du bist in Berlin aufgewachsen, Berlin-Siemensstadt. Das ist ganz im Westen von Berlin.
Ja.
Arbeitersiedlung, die haben es ein bisschen renoviert. Ne?
Nee, die sind jetzt dabei, aber das ist eher so Siemens, was renoviert wird. Also Siemensstadt an sich war ja damals in den 80er, 70er, 80er Jahren, wo ich dann auch da groß geworden bin, echt ganz schön, weil da viele Sportmöglichkeiten waren. Sportzentrum, Einkaufszentrum, Spielplätze.
Alles neu.
Alles neu gemacht für die Siemens-Mitarbeiter. Meine Mutter war ja bei Siemens und auch Multikulti. Also alle meine Freunde kamen aus aller Herren Länder und das ist jetzt echt ein bisschen runtergekommen. Also ich habe das letztens mir so angeschaut und es war echt erschreckend, wie runtergekommen ist.
Okay, reden wir vielleicht gleich drüber, ja? Warum du nochmal zu deinen alten Wurzeln zurückgehst und mal guckst, was da eigentlich so los ist in deiner alten Nachbarschaft. Adel Tawil ist heute unser Gast im HR3 Sonntagstalk und ich bin Bärbel Schäfer. Hier ist Bärbel Schäfer, Sie hören den HR3 Sonntagstalk und mein Gast heute ist ein eingefleischter Berliner, 1978 geboren, als Sohn eines Ägypters und einer Tunesierin, Adel Tawil. Ganz im Westen Berlins, da ist deine Heimat, Adel, Siemensstadt heißt der Bezirk, eine Arbeitersiedlung für die Siemens-Fabriken, die sind dort in den 60ern und 70er Jahren entstanden. Hast du eigentlich noch Verbindung in die Siedlung? Leben da zum Beispiel noch Freunde von dir?
Ja, natürlich, viele Freunde sind noch da und ich habe ja wirklich das Privileg, dass ich noch wirklich die Freunde habe, mit denen ich einfach richtig groß geworden bin. Wir waren in einem großen Wohnhaus mit 12 Stockwerken. Wir treffen uns auch immer mal wieder. Ich habe natürlich nicht so viel Zeit, aber das kriegen wir dann meistens auch schon hin. Und ja, Siemensstadt war für mich so, ich wollte es einfach mal wieder sehen und auch so, wie es sich entwickelt hat. Und es ist einfach so meine Heimat. Also das war irgendwie mein Bezirk. Und Berlin besteht aus kleinen Bezirken und man hat eigentlich da alles gehabt. Man ist da nicht viel raus. Der Kudamm war für uns schon so eine Weltreise und wow, jetzt sind wir am Kudamm. So, das war so die große Bühne. Ja, das war ja, davor hatten wir Angst, als wir noch jung waren. Aber so an sich war es natürlich auch mir dann irgendwann auch zu klein. Also der Grund, warum ich ja angefangen habe, Musik zu machen, ist, weil ich gemerkt habe, durch die Musik komme ich auf einmal in irgendwelche Clubs, in irgendwelche Tonstudios und auf einmal eröffnet sich so eine internationale Welt für mich.
Wenn man sich die deutsche so Singer-Songwriter-Szene anschaut, dann schreiben ja viele über diesen Freundeskreis, gerade aus dieser Zeit als Teenager, diese Zeitraum, in dem wir alle so das erste Mal irgendwas erlebt haben, was auch immer es dann war, in die Clubs reinkommen oder feiern oder nicht zu Hause übernachten und all diese Dinge. Ist das für dich ein Thema, auch musikalisch? Zu sagen, das ist eine Zeit, die mir ganz wichtig ist, auch eine Quelle für Themen.
Ja, absolut. Also da wird bestimmt auch noch mehr kommen. Also je älter man wird, desto mehr beschäftigt man sich damit, erinnert sich, was waren eigentlich die Dinge, die wirklich wichtig waren in deinem Leben, die dich geprägt haben, die dich weitergebracht haben, inspiriert haben. Wie halt die Leute um mich herum, die auch Musik gemacht haben, dann jeder hat so seinen eigenen Weg genommen. Und dann ist Berlin auch wieder nur ein Dorf, ne, irgendwie.
Letztendlich dann schon. Aber bist du der Motor, der dann immer wieder anruft, weil du sagst, du bist viel unterwegs. Du bist der, der überall rumtourt, natürlich auch viel unterwegs ist. Musst du deine Freunde anrufen? Bist du der Motor? Oder kommen die auch und sagen so, Geburtstagsparty?
Ja, nein, das kommt schon und heute durch so Hilfsmittel, WhatsApp-Gruppe und so passiert das schon und ich habe einen sehr großen Freundeskreis und da wird es dann immer manchmal schwer, den allen gerecht zu werden, aber die kennen mich auch schon und die wissen, dass wenn die mir irgendeine Nachricht schicken, die nicht erwarten, dass ich sofort zurückschreibe, sondern das kann mal 2 Tage dauern, aber das ist dann auch okay.
Jetzt sind deine Eltern, du hast es eben erzählt, aus Ägypten und aus Tunesien nach Deutschland gekommen und haben sich hier ein neues Leben aufgebaut, haben sich hier ineinander verliebt. Hast du das Gefühl, das denke ich manchmal, wenn ich an meine Freunde denke, die eben auch diese Familiengeschichte haben wie du, dass die ganzen Geschichten von Gastarbeitern, von Neuankömmlingen in den 60er, 70er, 80er Jahren noch gar nicht so erzählt sind?
Ja, total. Also das merke ich jetzt, seitdem ich selber Vater geworden bin, was das eigentlich bedeutet hat, was meine Eltern so auf sich genommen haben. Also wenn man so eine Familie hat und dann irgendwie sagt, okay, ich gehe dann mal jetzt in ein komplett fremdes Land und fange bei Null an. Also mein Vater hat ja damals in Ägypten studiert und dann musste er da raus, da war der Krieg und dann ist er nach London, wollte da weiter studieren, das ging nicht, dann ging er nach Berlin und hat halt als Tellerwäscher gearbeitet. So. Und als ich dann 9 war oder so, hatten wir ein eigenes Restaurant. Also er hat sich da wirklich hochgekämpft, bis er seinen eigenen Laden hatte, hat für uns alles getan.
Aber er hatte ja auch viele Abschiede. Er hatte den Abschied vom Studium, er hatte den Abschied von der Familie. Und ich denke, diese Wunden, diese ganzen Abschiede, ist das eigentlich erzählt?
Nein, es ist nicht erzählt. Und wir haben auch selber nicht so oft drüber gesprochen, muss ich sagen, ich mit meinem Vater und meiner Mutter. Jetzt hab ich auf einmal ein großes Interesse daran, mit ihnen darüber auch zu sprechen. Und zum Beispiel als Kinder, ich habe es ja nie verstanden, warum wir die Sommerferien, das waren ja hier, glaube ich, 6 Wochen oder so, ne, dann haben wir meistens noch eine Woche vorne und hinten noch rangehängt mit Entschuldigungsschreiben und sind halt knallhart jedes Jahr ein Jahr Tunesien, nächstes Jahr Ägypten. Tunesien, Ägypten.
Um keine Verwandtschaft zu verletzen.
So, und ich, als Kind war das für mich die Hölle, weil Kairo 8 Wochen im Moloch, also es ist einfach die krasseste Stadt mit Dreck und Autos und Smog, Hitze. Und Tunis, okay, ein bisschen schöner, aber auch für ein Kind jetzt nicht so nice. Und damals habe ich es nicht verstanden. Heute weiß ich natürlich, ja klar, für die war das so, ja, nach Hause, zu Familie, unsere Leute besuchen.
Und auf deinem neuen Album gibt es jetzt aber einen Song, in dem wir eben genau deine und genau diese Perspektive kennenlernen. Dein Alltag zwischen dem Aufwachsen in Berlin und der Familie in den Heimatländern deiner Eltern. Wohin soll ich gehen, heißt dein Song. Und das ist dir eben ganz wichtig, sagst du.
Das Lied ist für mich so, wo ich sagen musste, weil durch die ganze Verrohung der Sprache, alles, was so gerade passiert, da stelle ich einfach diese Frage, weil es gibt wirklich Menschen, man merkt es ja im Internet, ist ja auch die Hölle los, die mich angucken und ich sage, ich bin Berliner, ich bin in Berlin geboren, ich bin Berliner, ich bin Deutscher. Und dann gibt es Menschen, die mir sagen, hey, naja, also du hast einen deutschen Pass, aber guck dich doch mal an, du siehst nicht aus wie ein Deutscher. So, und
zweite Generation hört das noch, dritte Generation hört das
dritte,
noch.
Ja, und ich bin selber gespannt, wie es meinem Kind dann irgendwann gehen wird. Und ich habe da einfach nur die Frage, sag mal, ja, aber was denkst du denn, wohin soll ich denn gehen? Weil eins ist klar, wenn ich in Ägypten bin oder in Tunesien, da bin ich niemals der Ägypter und Tunesier. Die sagen immer, oh, guck mal, da ist der Deutsche, der kommt da, klar, mit ägyptischen Wurzeln. Aber die sagen halt, ja, du bist ja kein richtiger Ägypter.
Ja, und ich frage mich immer, wann hört das denn endlich auf, dieses, wie soll man es nennen, diese Platzhirsch-Mentalität. Wann wird es endlich egal, woher wir kommen? Und wann wird es einfach nur wichtig, dass wir sagen, willkommen, du bist da, lass uns doch gemeinsam was starten. Und ich starte jetzt mal deinen Song, Adel, wohin soll ich gehen? Hier ist Bärbel Schäfer und hier ist der hr3 Sonntagstalk. Guten Morgen, mein Gast ist heute der Musiker Adel Tawil. Und wir haben gerade über dein neues Album gesprochen, Alles lebt. Und darauf spüre ich ein Gefühl der Zerrissenheit. Das hört man auch in dem einen oder anderen Song. Wir haben ja auch gerade nochmal gesagt, wenn du in die Heimat deiner Eltern reist, also nach Ägypten oder nach Tunesien, dann sagt man dort, du bist ja kein richtiger Tunesier und du bist ja auch kein richtiger Ägypter. In Deutschland, deiner Heimat, sagt man dann auch wieder, weil du eine etwas dunklere Hautfarbe hast und weil es Leute gibt, die das immer noch thematisieren. Ja, du bist ja hier kein richtiger Deutscher. Und uns beide erschreckt, dass Menschen gerade im Netz gar keine Angst mehr haben, zu pöbeln. Angstfrei davon, dass ihnen dann rechtliche Konsequenzen drohen. Sie beleidigen nicht mehr nur anonym, sondern unter ihrem richtigen Namen.
Ja, nach dem Künast-Urteil da aus Berlin müssen die ja wirklich keine Angst haben. Absolut unbegreiflich. Genau das meinte ich. Die Sprache verroht und das ist so das erste Anzeichen, was wirklich ein absolutes Alarmzeichen ist. Und da sind einfach gerade die Menschen, die mit Sprache zu tun haben, Moderatoren, Künstler, Texter, Schriftsteller, echt gefragt, dem etwas entgegenzusetzen. Und es gab auch eine Geschichte, ich war in Dresden und Dresden, das gehört zu meinen Lieblingsstädten, Elbflorenz, wunderschön. Ich bin da immer so neben der Semperoper im Hotel und mit Jackie gehe ich dann morgens wirklich früh raus und genieße diese wunderschöne Stadt. Ja. Und
dick, dann war ich schon nach einem leichten Aber. Ich bin schon
ja, jetzt das in Aber war dann, ja, ich war bei einem Crow-Konzert am Sonntag und am darauffolgenden Montag war ich halt noch da und war dann alleine, also ohne meine Leute, mit denen ich normalerweise um mich herum habe, und wollte mittags mit Jackie zur Frauenkirche und so ein bisschen rumlatschen und so. Und dann kommt der Concierge zu mir und sagt, entschuldigen Sie, Herr Tawil, Sie sind jetzt nicht alleine unterwegs. Ich so, doch, dann nehme ich meinen Hund. So, und ich will ganz lieb. So, und dann war es so, das kann ich Ihnen jetzt nicht so empfehlen, weil es ist heute Montag und da sind die Demonstrationen und da sind mittags schon Chaoten los, da gab es schon ein paar Vorfälle und da kann es mal zu Übergriffen kommen.
Gut, das ist das, was im Rahmen der Weltmeisterschaft ja auch schon gesagt wurde. Ne? Es gibt No-Go-Areas in unserem Land und damals haben das ganz viele abgelehnt. Ich glaube, das kann man heute nicht mehr ablehnen. Man weiß einfach, dass es Menschen gibt, die dann eben auch gewalttätig werden
können. Ja, gewalttätig oder verbal, aber auch vielleicht physisch.
Was hast du dann gemacht?
Na, ich bin trotzdem mit meinem Hund Gassi gegangen. Also das war für mich so erschreckend, weil ich dachte so, oh mein Gott, hier kommen ja Touristen hin, hier kommen ja aus Asien Leute, aus Amerika.
Ja, oder Arbeitnehmer, ja. Das ist ja auch das Problem von Unternehmen in den neuen Ländern, dass jemand nicht kommen will, wenn sich diese Meldungen dann verbreiten.
Absolut. Und das war für mich einfach so, okay, das ist doch keine Visitenkarte für ein weltoffenes, tolerantes Deutschland, so wie wir es uns vorstellen. Und dem muss man einfach etwas entgegensetzen. Und ich kann es halt nur mit meiner Musik machen und natürlich
aber
auch privat.
Aber das ist dein Schlüssel natürlich, um auf Menschen zuzugehen und an Emotionen heranzukommen und zu sagen, da müssen wir was verändern. Ja. Sind die Stimmen vieler Kollegen in dem Punkt noch zu leise? Also Herbert Grönemeyer hat sich ja immer positioniert.
Natürlich. Ja, ja, wir kennen uns ja gut und das ist auch so eine Art Vorbild für mich. Also der stellt sich halt keinen Millimeter nach rechts. Und das ist mit einer Vehemenz. Und das fand ich schon sehr, erstens glaubwürdig und auch wirklich sehr, sehr albern von der AfD da irgendwie Goebbels-Vergleiche zu ziehen oder wer auch immer das gemacht hat. Auf jeden Fall war das für mich so, ja, es gibt viele, wo ich denke, also da kommt gar nichts, ja, und warum kommt da gar nichts? Und wenn überhaupt was kommt, dann so ganz zaghaft und sehr
allgemein. Spricht man darüber in der Szene
allgemein.
Oder würde man das nicht ansprechen? Würdest du jemanden drauf ansprechen und sagen?
Doch, ja. Es gibt ja auch Ideen, Projekte gemeinsam mit anderen Sängern und Sängerinnen, Künstlern, Bands, vielleicht auch ein Lied zu machen, was wirklich dafür steht, und da spricht man dann schon die Leute an. Aber man bekommt da auch sicherlich Absagen, weil viele dann sagen, es ist mir einfach zu heiß, das Thema.
Genau, aber wenn dann zu viele schweigen, dann wird es ja noch heißer, die Situation in diesem Land. Ein nachdenklicher Adel Tawil heute im hr3 Sonntagstalk. Wir sprechen gleich weiter und jetzt spielen wir einen deiner größten Hits. Ist da jemand?
Adel Tawil ist unser Gast an diesem Sonntagmorgen. Ich habe mir notiert, 4,2 Millionen Tonträger hast du verkauft. Zählst du sowas eigentlich so selber?
Nee.
Stimmt das? Sind das mehr?
Nein.
Das muss eigentlich so mehr sein. Deine Karriere hält schon so lange.
Ja gut, wenn jetzt noch dann The Boys dazu, da haben wir ja auch.
Dann kommen wir doch auf mehr
paar,
fast.
Ja, kommen wir auf mehr. Aber das ist ja jetzt auch nicht mehr so wichtig. Die Zeiten sind ja so ein bisschen vorbei. Also ich glaube, das ist jetzt noch ein Album, vielleicht ein, zwei Jahre noch und dann wird es keine CDs mehr geben.
Genau.
Natürlich wird keine CDs mehr geben. Es wird nur noch auf Streaming-Plattformen passieren. Ja.
Magst du noch CDs? Kaufst du selber noch welche?
Also ich bin eher dazu übergegangen, mir LPs zu kaufen. Aha. Die sind ja auch wieder auf einem steigenden Ast. Mhm. Natürlich in viel kleineren Dimensionen, aber ich habe mir einfach angewöhnt, Platten, die für mich so Evergreens sind. Ja.
Letzte Platte, die du gekauft hast?
Letzte Platte, die ich gekauft habe, war zum Beispiel Nirvana Nevermind. Mhm. So.
Schön.
Unfassbares Album, hat so mein Leben verändert.
Ja, das ist gleich wie in dem Alter auch, ne?
Vor dem Alter, man hat sofort dieses Cover mit diesem Baby, mit dem Geldschein unterm Wasser vor den Augen. Und ja, das hat schon echt Leben verändert, dieses Album, die ganze Welt verändert.
Ja. Du hast so eine abwechslungsreiche Karriere, das muss man wirklich sagen. Du hast gerade nochmal erwähnt, The Boys, Ich und Ich. Also es ist wirklich unglaublich. Man hat bei dir immer das Gefühl, dass schon 3 Leben gelebt, oder?
Ja, und das ist auch das, wofür ich sehr, sehr dankbar bin. Und diese Momente habe ich immer so, wenn ich das erste Mal, ich bin ja bald auf Tour, da weiß ich genau, da wird, weil es ist ja dann immer wieder ein neuer Anfang, ne? Du kommst raus,
ja, du
und eine neue Show.
Immer, oder wie so ein Baumkuchen, du legst immer so eine neue Schicht oben drauf.
Richtig, genau. Und nach meinem ersten Soloalbum habe ich wirklich gedacht, ey, jetzt ist die Tür wirklich nochmal aufgegangen. Aha. Das ist für so einen Musiker schon sehr speziell. Also normalerweise machen die meisten 1, 2, wenn Glück haben, 3 Alben und dann war's das. Ne? Oder manche haben nur den einen Hit und touren dann mit
denen
durch die
Welt. Aber es ist ja nicht nur Glück, Adel. Was ist es noch?
Ich kann es dir wirklich nicht sagen. Ich bin selber immer noch sehr skeptisch und gucke immer noch so und denke, okay, die Stimme mögen die Menschen anscheinend. So, weil richtig singen im Sinne von, also so klassisch gelernt habe ich es nicht. Und dann denke ich, okay, Gefühl ist natürlich wichtig. Und ich versuche natürlich immer aus meinem Leben Dinge zu, oder was ich beobachte, daraus Lieder zu machen. So. Aber es ist nicht selbstverständlich, dass das dann automatisch läuft. Also es gibt ja auch Leute, die sagen, ey, Adel Tawil kann das Telefonbuch singen und es wird ein Hit. Das glaube ich halt nicht. Es muss schon.
Nein, aber du hast ja die Inhalte. Klar, du singst auch mal über Liebe, du singst auch über all das verlassen werden, verliebt sein, das, was ja so ein Grundthema ist. Aber du nimmst ja auch andere Fragen. Also wenn man jetzt nimmt sowas wie, ist da jemand? Nimm mir den Schatten von der Seele. Ist da jemand, der mich nach Hause bringt? Also ist es, weil es tiefgründiger ist? Oder spürst du die richtigen Antennen, wenn du sagst, ich muss eine andere Tür aufstoßen? Ich glaube, bei dir ist es noch mehr. Also sind es die Inhalte oder ist es zu sagen, sich auch rechtzeitig von etwas zu verabschieden, wenn man merkt, man reitet vielleicht ein totes Pferd?
Na gut, ja, ich habe auf jeden Fall immer die Sorge, mich zu wiederholen. Mhm. Das war so ein Punkt jetzt bei meinem neuen Album, wo ich gesagt habe, nee, das darf jetzt nicht sein. Ach, da ist er wieder. Ah ja, der Adel und so. Ne? Und dazu gehört natürlich Sound und sowas auch alles dazu. Aber wie Annette Humpe auch schon immer zu mir gesagt hat, Inhalt vor Form. Also der Inhalt muss schon da sein und dann kannst du darum was Schönes basteln.
Und wann weißt du, jetzt ist es gut, jetzt kann ich es loslassen?
Also ich spüre es immer nur beim Singen. Der so Moment der Wahrheit, nee, da ist es erstmal so ein bisschen, deswegen habe ich da großen Respekt vor so Schriftstellern und Leute, die schreiben, weil ich erkenne es da noch nicht wirklich. Also ich weiß, okay, das ist vielleicht ganz gut und so, aber wenn ich in die Booth gehe, also in die Kabine, wo das Mikrofon hängt und das wirklich singe, zusammen mit der Melodie und der Musik, dann weiß ich sofort, das wird was.
Und wo spürst du das? Spürst du das hier im Kopf? Spürst du es im Herzen?
Hast im Bauch, ja. Bauch, Herz. Aha. Gänsehaut habe ich lustigerweise gar nicht so oft. Sehr selten, dass bei mir Gänsehaut kommt. Aber es ist einfach so, das ist richtig, was ich hier gerade singe.
Na, ich glaube, da machst du ganz schön viel richtig. Du fütterst uns ja mit Ohrwürmern, lieber Adel Tawil. Gleich geht's weiter mit dir hier im hr3 Sonntagstalk. Guten Morgen, ihr Lieben. Ja, manchmal reicht nur ein Name und wenn ich den sage, haben Sie sofort den Ohrwurm im Kopf. Mal überlegen. Zum Beispiel Lou Bega, Mambo Number 5, oder? Ja, klappt. Manchmal reicht ein Name und man kann sich vor lauter Lieblingssongs gar nicht entscheiden. Beispiel Adel Tawil. Mein heutiger Gast hat unzählige Hits gesungen, selber komponiert unter seinem eigenen Namen. Er war die Stimme mit von Ich und Ich und auch Teil einer Boygroup. Haben vielleicht einige von Ihnen schon nicht mehr miterlebt in den 90ern. The Boys hieß die Gruppe. 5 Jungs aus Berlin, 1996 von Adel Tawil gegründet. Also beamen wir uns nochmal rein in die Zeit der 90er und hören uns die großen Hits oder den größten Hit, ist eher so ein One-Hit-Wonder, One Minute an Adel Tawil. Und dann muss ich gleich mal mit ihm klären, warum man eben doch in Boyband-Verträgen manchmal das Kleingedruckte lesen sollte. Ich bin Bärbel Schäfer und das ist One Minute, The Boys. Ja, mit diesem Song ging die Karriere los meines heutigen Gastes, Adel Tawil im hr3 Sonntagssong. Ich muss ein bisschen lachen, weil der Sound ist so weit weg von dem, was er heute macht. Das war seine erste große Band, The Boys, mit One Minute. Aber irgendwann ist ja auch meine Boyband-Zeit dann vorbei. Und für dich, Adel, ging es weiter nach oben auf der Karriereleiter. Erst mit Ich und Ich und dann als Solokünstler. Seine oder deine erste Solo-Single hieß ja Lieder und bei uns läuft das nach wie vor ständig jeden Morgen, weil mein jüngster Sohn hört das immer noch beim Zähneputzen. Nach all den Jahren ist Lieder immer noch ein Hit.
Die Plattenfirma wollte das nicht veröffentlichen und war so, hey, das versteht niemand unter 25 damals. Und das Gegenteil war auf einmal der Fall. Alle haben es abgefeiert. So. Und die Eltern haben es ihren Kindern vorgespielt und die Kinder haben ihre Eltern gefragt, was sagt der da?
Genau. Und
was
meint und wir haben dann angefangen zu recherchieren. Das ist ganz schön. Man geht auf so eine
kleine. Hätte keiner gedacht. Wie gesagt, die Plattenfirma wollte es eigentlich nicht veröffentlichen oder nur also als Free Download oder so. Mhm. Und dann wurde es die erste Single und es war dann echt krass. Also ich habe damit auch nicht gerechnet. Ich habe so viele Videos bekommen von Schulaufführungen, wo ganze Klassen, ganze Schulen dieses Lied performen. Also großartig.
Das ist sehr gut. Aber das spricht ja für deinen Seismographen und darüber haben wir eben auch gesprochen. Wann weiß man, dass ein Song perfekt ist? Du sagst, du spürst es im Bauch, du spürst es, wenn du in die Kabine vor dem Mikrofon dann tatsächlich singst. Und ich kann mir vorstellen, es gibt Plattenfirmen, es gibt Berater, Berater, es gibt Produzenten, es gibt ja auch viele, die Einfluss auf dich üben. Ja. Lässt du das eigentlich noch zu oder entscheidest du, Adeltawil, alleine am Ende?
Nee, jetzt entscheide ich alleine. Das ist aber auch eine Entwicklung. Ne? Also natürlich hat man links und rechts Leute, die einen was zuflüstern. Ich höre mir alles immer gerne an.
Bei The Boys waren die Stimmen sehr, sehr laut. Ne? Wir haben ja gerade gespielt, auch nochmal One Minute, da waren die Stimmen laut, die Einfluss geübt haben.
Ja, na klar, logisch. Also das war natürlich dann so, ja, macht mal so, macht so. Ja, natürlich.
Okay,
ja,
machen wir, ja.
Machen wir, genau. Also
ich bin das nicht, aber.
Aber es gehört ja dazu, zu einer musikalischen Entwicklung. Und das waren für mich Lehrjahre bei The Boys und war eine schöne Zeit. Wir haben zwar so gut wie nichts verdient, obwohl wir sehr erfolgreich waren.
Das erinnere ich, dass du das mal, ihr habt irgendwie ganz schwierige Verträge unterschrieben,
klar,
eigentlich nichts übrig blieb.
Und aber auch keine Freundin Boys, und so. Keine,
ja, Freundin, ja. Keine Freundin dürft ihr haben.
Ja, ja. Einer von The Boys, wolltest du sagen, ist mit Sarah Connor.
Ja, genau.
Genau, ja, ja. Das, wir beide haben ja dann das Tonstudio gegründet und haben zusammen auch Ich und so gemacht.
Ja, genau.
Florian und ich.
Der Kontakt ist geblieben. Also von daher, bei allen Dingen, die nicht gut gelaufen sind, da habt ihr dann ja Geld verdient.
Ja, das geht ja dann irgendwie weiter. Man muss halt dranbleiben. Ich glaube, das ist so das, was wirklich wichtig ist, nicht aufzugeben.
Nee, und einen langen Atem hast du. Das hast du ja auch bewiesen. Ne? Ja. Darüber haben wir schon mal gesprochen, als du schon mal mein Gast warst. Diese Zeit im Studio und wenig Geld und nicht wissen, wie es weitergeht. Und der Papa klopft an und sagt, willst du nicht doch eine Lehre machen?
Ja,
solche Sachen.
Genau.
Was? Ich meine, dein Kind wird es ja nicht so erleben, diese Phasen vielleicht. Was bleibt? Glaubst du, das kann man den eigenen Kindern mal weitergeben, wie sehr man auch gestruggelt?
Also ich werde es natürlich probieren. Also ich glaube, also ich hoffe, ich werde nicht ein Vater, der jetzt nur hier Sugar Daddy mäßig hier und kriegst Pemper alles und so, sondern da schon zeigen, dass man auch durch Höhen und Tiefen geht. Und das hat mein Vater mit mir ja auch gemacht und mir eigentlich relativ schnell klar gemacht.
Du musst selber dir was erarbeiten.
Du musst es selber machen und damals war es natürlich auch noch so, Adel, du musst halt besser sein als der richtig Deutsche in der Schule, weil sonst kriegt immer der andere den Arbeitsplatz oder die bessere Note und so weiter. Du musst besser sein. Und
das ist dir schon mitgegeben worden.
Das war von Anfang an. Und als Erstgeborener war natürlich der Druck dementsprechend ganz schön groß.
Oh mein Gott, du hast nie über dein 1,0 Abi gesprochen.
Nein, ich habe es ja dann abgebrochen.
Komisch.
Das war ja das Ding. Ja.
War das der Plan, was sich der Papa gewünscht hat?
Nicht wirklich.
Ich glaube nicht. Aber das ist schon ganz schön hoher Druck. Und jetzt mal ehrlich, das werden ja auch, wenn man sich hochgearbeitet hat, wenn die Eltern neu angekommen sind in diesem Land und wie du sagst, die diesen Rucksack ja mitgeben, das ist ja schon ein ganz schöner Rucksack.
Ja.
Den hat die nächste Generation dann ja schon mal nicht. Was glaubst du denn, wirst du noch am Erziehungsstil deiner Eltern übernehmen?
Meine Eltern haben es schon ganz gut gemacht. Meine Mutter war natürlich oftmals echt überfordert, auch hat ihre Flipflops ausgezogen und hinter uns hergerannt und so. Und das war schon so. Aber so im Erziehungsstil, glaube ich, wäre ich verständnisvoller und einfach, das ist jetzt heutzutage einfach anders als in der Generation. Aber ich muss sagen, eine Sache, damit hat mein Vater mich wirklich vor Schlimmerem bewahrt. Also wirklich. Mein Vater hat ja in der Gastro gearbeitet und so, und dann kam der halt immer erst um Mitternacht oder so, ne, wenn das Restaurant zugemacht hat, kam der nach Hause. So, und wenn ich dann feiern war, am Freitagabend oder Samstagabend, dann saß der immer im Wohnzimmer und hat Fernsehen geguckt. Und die Tür, das war so eine, kennst du so eine Milchscheibe? Also
ja,
so,
ja, so Milchglasscheibe.
Milchglasscheibe, wo du den schimmernden Fernseher noch siehst. Aha. Und es war immer ganz klar, ich konnte nicht nach Hause und direkt ins Bett. Es war quasi eine Art von Respekt, meinem Vater Hallo zu sagen. Und wenn du dann halt deine ersten Bierchen und auch deine ersten komischen Zigaretten geraucht hast und so weiter. Und dann musstest du, das war immer Hölle, weil Tür auf und dann so, ja Papa, ich bin zu Hause. Dann so, ja, war alles gut? Ja, alles super. Tschüss, gute Nacht. Schnell zu und dann schnell ins Bett und Kaugummi und ach Mann, ey, das waren Zeiten.
Oh Mann, du brauchst eine Milchglasscheibe, wenn deine Kinder groß werden.
Genau, die sehen dann immer, wenn ich da.
Dann gibt's aber kein Fernseher mehr.
Der Papa ist noch wach. Muss man gute Nacht sagen, das ist eine Höflichkeitsfrage.
Allerdings. Es ist schon erstaunlich, wie sich das innerhalb von einer Generation, sagst du gerade, dann doch so gewandelt hat, ne, Erziehungsstil.
Ja.
Wie sich die Rolle auch von euch Männern gewandelt
Absolut.
Hat.
Ja, ja, also mein Vater war eh, der war auch nie da, also er hatte keine Zeit, der hat viel gearbeitet.
Du wirst all das haben, Elternabende,
natürlich,
du wirst die Ausflüge mitmachen, du bringst zum Kindergarten.
Jetzt schon feiere ich jede Sekunde, es ist absolut super, auch im Kinderwagen durch die Gegend und so, ich finde da jetzt nichts Unmännliches oder so dran, ist für mich voll in Ordnung.
Nee, warum auch, also du mit Kinderwagen durch Berlin und dann stelle ich mir vor, du singst deinem Kind all die Lieder vor, die dich dann eben geprägt haben, Adel, und welche das sind, das hast du uns zum Glück ja mal verraten in deinem Song Mitglieder. Seine Hündin Jackie hat ein eigenes Instagram-Account. Seine Stimme bringt uns zum Schmelzen, sein Humor zum Lachen und seine Sneakers-Sammlung mich zumindest zum Staunen. Adel Tawil ist heute mein Gast hier im hr3 Sonntagstalk. Und wer Lust hat, Adel Tawil live zu erleben, den empfehle ich schon mal im Kalender, den 22. Januar zu blockieren. Denn da kommst du ja wieder nach Hessen und spielst in der Festhalle in Frankfurt. Ein paar Monate sind das nur noch, Adel. Was hast du noch zu tun, bis die Tour losgeht?
Also als erstes fitter werden. Das Papa-Sein war natürlich dann auch so etwas, will ich sagen, gemütlicher. Man ist dann,
warst du co-schwanger?
Ja, so ungefähr. Genau so. Man sieht es und das muss weg, das muss runter.
Was machst du? Laufen, Gewicht?
Genau, runter. Laufen. Ich will auf jeden Fall Yoga machen, jeden Morgen jetzt wieder. Habe ich ja früher mal gemacht. Alleine auch wegen meinem Nacken damals, wegen der Verletzung. Wäre das einfach gut wieder zu machen. Und Ernährung einfach.
Man ärgert sich so ein bisschen, wenn man schleifen lässt, ne?
Ja, total. Fängt alles wieder von vorne an. Man hasst es. Und dann jogge ich und denke mir, boah, die 10 Kilo merkst du jetzt einfach. So, die sind einfach, hast du ein Gewicht auf der Schulter mit dabei. So.
Und dein innerer Schweinehund ist größer als Jackie Brown, oder? Dein
Max. Ja. Naja, das kriege ich hin, ja. Das
du schaffst
ich
es.
Ich schaff das.
Wann geht die Tour los?
Januar geht sie los und ich habe mir wirklich auch felsenfest vorgenommen. Weihnachten und so. Ich werde knallhart durchziehen und Silvester auch. Also nix. Es wird ganz, ganz diszipliniert laufen. Mal gucken, ob das funktioniert.
Ich drücke dir die Daumen. Ich meine, Hoffnung stirbt zuletzt. Featuring Peachy, ihr seid ja auch irgendwie gerade, geht ja ab. Wir spielen euch hier ganz oft bei hr3.
Ja, und mega.
Da muss sie sich ja bewegen, da bist du ja so ein bisschen eher in so einer gechillten Situation.
Ja, ja, die macht das ganz gut, die spielt das weg.
Erklär mir das mal mit dem Featuren, weil viele featuren den einen und der andere featuret die andere. Ja. Erklär mir das.
Das war für mich auch so das erste Mal, dass ich jetzt mal mit jemandem, den man gar nicht kennt. Also Sie ist ja absolute Newcomerin, sie schreibt viel französische Songs, englische Songs und
Deutsch. Supportet damit auch schon andere, ne?
Genau, ja. Also die hat auch schon ein paar Sachen geschrieben. Ich habe dann ein Demo gehört von ihr. Tolle französische Nummer und ich hatte halt die Idee für Tumapel und dann dachte ich, okay, natürlich kann man jetzt, der übliche Weg wäre jetzt gegangen, irgendwie ab nach Frankreich, wer ist jetzt hier, hallo, Top-Sängerin und geht mal zur Plattenfirma, könnt ihr das bitte managen und dann so, ja, man kennt sich nicht und so. Und das war mir irgendwie, dachte ich, Mann, diese Sängerin auf diesem Demo, die ist echt gut, können wir die mal sehen? So, und dann kam die ins Studio und die war halt zauberhaft so, und total
ruhig, ja, eine starke
und,
Stimme.
Starke Stimme und Gefühl. Und sie hat das wirklich so gut gemacht, dass ich gesagt habe, okay, ey, theoretisch könnten wir es doch auch, wir das machen. Und sie war sofort so, ja, okay.
Wenn
ja,
du mich
klar.
anrufst, bin ich da.
So, und,
ja, man nimmt es euch auch so ab, dass ihr wirklich füreinander einstehen würde. Dafür steht ja, ja dieser Song.
Ich bin ja der Meinung, das Hauptthema, was uns alle umfasst, jeden Tag in unserem Leben, ist die Liebe. Also Liebe in allen Formen. Und das ist so die Angel, das ist so immer meine erste Single. So, damit werfe ich den Köder raus. Aber bei diesem Album habe ich jetzt auch überlegt, okay, ich könnte jetzt aber auch als nächstes eine Nummer bringen, die richtig politisch ist. So, oder vielleicht auch mal, kann ich mir auch vorstellen, beim nächsten Mal mit einem politischen Song zu starten, wenn es wirklich noch schlimmer wird. Weil dann ist natürlich die Aufmerksamkeit ist halt sehr groß auf einer ersten Nummer wie Tumapel.
Auf jeden Fall. Und wir haben ja die Landtagswahlen gesehen. Jetzt gibt's noch eine in Thüringen. Mal gucken, wie es da ausgeht.
Ja.
Wir sind fast am Ende unserer Sendung und ich habe alles gefragt, was ich dich fragen wollte. Ich freue mich.
Ja, ich auch. Vielen
Dank.
Es war
richtig schön. Die Zeit rast mit dir, lieber Adel. Das weißt du ja, glaube ich, selber, wenn du Selbstgespräche mit dir führst.
Ja, genau.
Du drehst dich um und der Tag ist schon wieder um. Ich wünsche dir nichts als Liebe. Ich wünsche dir Glück, ich wünsche dir Gesundheit und ich wünsche dir eine ganz, ganz tolle Zeit mit Family. Und
ja, danke, das wünsche ich dir auch.
Einfach ein aufregendes Abenteuer. Ich danke dir für deinen Besuch und schönen Sonntag noch.
Schönen Sonntag.
HR3. Die mit den Lieblingssongs.